Thüringen Insider, das ist der Podcast über Politik in und aus Thüringen. Seit April 2024 beschäftigen sich die vier Hosts mit politischen Ereignissen im Freistaat, ordnen diese ein und nehmen manches auch mal auf die Schippe. Das alles mal mit, mal ohne Gäste.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thüringen Insider. Heute auf den Tag am 11. Dezember feiern wir ein Jahr Brombeerbund. Heute vor einem Jahr wurde der Koalitionsvertrag unterschrieben und das war natürlich Anlass für uns zu sagen, da machen wir doch nochmal eine Folge und schauen mal, was so seitdem passiert ist. Weil aber alle meine Kolleginnen im vorweihnachtlichen Stress unterwegs sind und verhindert sind, habe ich mir andersweitig Unterstützung gesucht. Und ohne, dass ich das vorher gefragt habe, ob das in Ordnung ist, würde ich sagen, dass wir schon diese Stimme so oft im Podcast gehört haben, dass ich sagen würde, es ist auch ein Thüringen-Insider. Herzlich willkommen mal wieder an den Journalisten Sebastian Haag.
Guten Morgen.
Wir haben uns ja verabredet, um über ein Jahr Brombeere zu reden. Gleich meine Frage vorab, wir hatten gerade schon ein kleines Vorgespräch, aber gibt es eigentlich so viel, worüber man über ein Jahr reden kann?
Es gibt hier und da eine kleine Nickeligkeit, über die man mal reden kann. Es gibt ganz viele Konstanten, glaube ich, die sich durch diesen letzten Monate, Brombeermonate ziehen. Es gibt manche Dinge, die sich vielleicht ein Stück weit verändert haben oder die sich jetzt für die Koalitionspartner anders darstellen, als sie sich das gedacht haben und wünschen würden. Ich denke, da kann man schon an der einen oder anderen Stelle nochmal zurückblicken.
Ich habe auf jeden Fall viele grüne Herzen und Flaggen und sowas im Kopf, aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern wir wollen über...
Ich denke, wir würden Menschen glücklich machen, wenn wir über das grüne Herz reden würden.
Das glaube ich auch, aber das ist ja nicht unsere Aufgabe, Menschen glücklich zu machen. Zumindest nicht bei dem Thema.
Thüringen Insider.
Thüringen Insider.
Thüringen Insider.
Thüringen Insider.
Ich will mal mit einem aktuellen Thema anfangen. Ich habe mir am Wochenende so ein bisschen die Berichterstattung zum BSW-Bundesparteitag angeschaut. Der ist ja in Magdeburg abgehalten worden. Sicherlich auch mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt nächstes Jahr. Dort wurde unter anderem die Namensänderung vom BSW beschlossen und der neue Vorstand gewählt. Was hieß, dass Sarah Wagenknecht nochmal die Gelegenheit hatte, eine, ich will jetzt nicht sagen Abschiedsrede, weil ich sicher bin, wir sehen sie trotzdem nach wie vor häufig wieder, aber sie hat nochmal sozusagen als ehemalige Vorsitzende oder noch amtierende Vorsitzende ausgeteilt und zwar auch kräftig in Richtung Thüringen. Wie haben Sie das verfolgt?
Ich würde sagen, dass das genau eine der Konstanten ist, über die wir gerade schon so ein bisschen geredet haben. Dieser Konflikt zwischen dem Thüringer Landesverband BSW und der Bundespartei ist einer, der die letzten Monate tatsächlich gekennzeichnet hat. Ich bin sehr vorsichtig damit, das zu so einem Konflikt Sarah Wagenknecht, Katja Wolf zuzuspitzen, denn das ist, glaube ich, zu einfach. Das macht sich natürlich, Grüße an alle Kollegen, in der medialen Darstellung ganz gut, wenn man sozusagen da zwei Frauen hat, die offensichtlich politisch unterschiedliche Wege gehen. Man darf aber nicht unterschätzen, dass auch für den Kurs, der da von der Bundesspitze des BSW verlangt wird, es auch in Thüringen und auch in den Reihen des der Thüringer Mitglieder und auch der Thüringer Abgeordneten durchaus Sympathien gibt. Das ist der alte Grundkonflikt, der da immer wieder auch durchscheint, die Frage regieren oder fundamentale Opposition machen. Und natürlich hat das was mit den Persönlichkeiten auch dieser beiden Frauen zu tun. Sarah Wagenknecht hat ihr ganzes Leben als fundamentale Oppositionelle zugebracht und kennt sich natürlich in dieser Rolle viel besser aus als zum Beispiel Katja Wolf, die eben ganz viel ja gestaltet hat, egal ob sie jetzt Oberbürgermeisterin war, ob sie jetzt zum Beispiel auch Finanzministerin ist, die ja auch in der Linken, als sie noch hier in der Fraktion war, ein anderes Verständnis von Politik gezeigt hat als Sarah Wagenknecht. Von daher, ja, das hat was mit den Frauen zu tun, aber dieser Grundkonflikt ist da, der ist auf dem Parteitag wieder sehr deutlich geworden und das wird sehr spannend werden, zu gucken, wie die bis 29 so kommen werden.
Ich finde, was Ihre Theorie da ja unterstützt, ist, dass Sie waren, glaube ich, nicht zum Jahresempfang des BSW hier in Thüringen, aber ich, das war sehr interessant. Und da gab es auch die Rede, die, also das, der war als Gastredner eingeladen, des stellvertretenden Bundesvorsitzenden zum damaligen Zeitpunkt, Amit Rabi. Und der hat auch wahnsinnig doll ausgeteilt und der hat ja vor allem gegen die Fraktion auch ausgeteilt, weil sie eben in die Koalition auch gegangen ist und zusammen mit SPD und CDU regiert und da zeigt sich, dass dieser Konflikt eben nicht nur zwischen Sarah Wagenknecht und Katja Wolf stattfindet, sondern dass das sowas ist, was sich durch alle zieht. Und Sie haben auch gerade gesagt, dass das ja auch was innerhalb des Thüringer Landesverbandes ist. Da erinnere ich an den Parteitag des Landesverbands in der ersten Jahreshälfte, wo es darum ging, die Katja Wolf auch als Vorsitzende des Landesverbands abzuwählen. Und da hat
Anke Wörsing diejenige war, die dann da als Gegenkandidat, Kandidatin präsentiert worden ist mit Unterstützung des Bundesvorstandes. Genau. Und das hat Katja Wolf damals klar für sich entschieden, auch Macht. Mit einem großen Machtkalkül und einem großen Machtinteresse, das darf man auch nicht unterschätzen. Das war ein Parteitag in Gera. Die Frau denkt wahnsinnig strategisch und kann an der richtigen Stelle auch eiskalt sein. Das hat man auf diesem Parteitag ganz klar gesehen. Aber das wird trotzdem eine spannende Frage, weil die Stimmen, die unzufrieden sind damit, wie es in der Bromberg-Koalition auch gerade weitergeht, die werden, glaube ich, eher lauter werden, weil es werden in den nächsten Jahren mehr Kompromisse gemacht werden müssen. Das wird diejenigen bestärken, die sich um eine Profilschärfe des BSW sorgen. Und ich glaube, wenn man realistisch ist, dann weiß man, dass es für das BSW in 2029, wenn in Thüringen gewählt wird, extrem schwierig bis unmöglich wird, wieder am gleichen Wahlergebnis anzudocken, das die jetzt hatten 2024, weil sie natürlich von der Figur Sarah Wagenknecht profitiert haben. Punkt.
Katja Wolf hat ja jetzt nach diesem Parteitag in Magdeburg auch nochmal ein Interview, ich glaube es war das MDR, gegeben, fürs MDR, und da hat sie gesagt, sie wünscht sich jetzt vom neuen Bundesvorstand, dass man eben weniger Grabenkämpfe hat, sondern eben mehr die Grundsatzpositionen für die Partei auch aushandelt. Was ich ja jetzt erstmal grundlegend eine gute Sache finde, weil in ganz vielen Themen, die jetzt abseits von Friedenspolitik und einigen sozialen Themen sind, das BSW ja so noch gar nicht so eine parteiübergreifende Grundhaltung entwickelt hat. Das merkt man, finde ich, in der Praxis ja auch immer wieder.
Das kann diese Partei auch gar nicht, weil sie dafür noch A, zu jung ist, B, mit der Mitgliederstruktur und dieser restriktiven Mitgliederaufnahme, da ist ganz, ganz viel in Bewegung. Und ja, Katja Wolf hat das jetzt gesagt. Katja Wolf hat das jetzt gefühlt 37. Mal gesagt im letzten Jahr. Das ist nicht neu, den Wunsch äußert sie schon lange. Und nach jedem Zerwürfnis mit dem Bundesverband passiert ist da nichts. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, warum da jetzt was passieren sollte.
Ich bin gespannt, ob sich die neuen Vorsitzenden Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali auch so viel einmischen werden in Thüringen, wie das Sarah Wagenknecht ja eigentlich von Beginn an gemacht hat. Das war ja direkt nach der Wahl. Wir erinnern uns, sie war oft auch hier in Erfurt, hat auch am Anfang waren es ja Optionsgespräche und dann Koalitionsgespräche teilgenommen. Ich weiß noch, dass das Sondierungspapier, das war keine 3 Stunden alt, da kam schon das erste Zurückrudern dann wieder vom BSW. Das war ja was so die Anfangszeit der Bromberg-Koalition auch sehr begleitet hat, das ständige Einmischen von Sarah Wagenknecht.
Genau, und ich glaube, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob sie jetzt in persona so oft da war, aber sie war auf jeden Fall irgendwie ganz häufig zugeschaltet oder kurzer Draht oder sowas. Da war sie auf jeden Fall dabei. Ich glaube auch, das wird bleiben. Ne? Sie ist ja nicht ohne Grund jetzt Chefin dieser Programm Grundwerte, Grundsatzkommission, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es richtig heißt, aber das wird definitiv bleiben und sie hat ja auch regelmäßig dann eben ihren Generalsekretär zum Beispiel vorgeschickt. Also sie braucht ja nicht in persona und selbst sich einmischen, um ihre Linie da versuchen durchzusetzen. Jetzt ist das BSW in Thüringen tatsächlich relativ selbstbewusst, ist auch relativ selbstbewusst aufgetreten, auch gegenüber dem Bundesverband in den letzten Monaten. Aber auch das hat ja sozusagen Kratzer bekommen. Also ich erinnere zum Beispiel daran, dass Steffen Schütz noch vor ein paar Monaten gesagt hat, er wird sich jetzt um diesen Vorstandsposten da im Bundesvorstand bewerben. Die Bewerbung hat er dann auch zurückgezogen, relativ leise, weil er eben gemerkt hat, da ist nichts. Dann hat man den Hofmeister versucht, dann da reinzuschicken. Das ist auch kläglich gescheitert. Mit Selbstbewusstsein kommt man halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann ist dann halt auch Schluss. Und da muss man gucken. Und nochmal, das starke Wahlergebnis des BSW in 2024 ist eins, das maßgeblich auf Sarah Wagenknecht zurückzuführen ist. Und nicht auf Katja Wolf und Steffen Schütz, so ehrlich muss man einfach sein. Und das wissen die zwei, glaube ich, auch. Und die Idee, dass man jetzt durch gute Regierungsarbeit Sarah Wagenknecht mehr oder weniger oder ihren Einfluss so weit zurückdrängt, dass man dann nur noch aus eigener Strahlkraft hier irgendwie in die Nähe von 20% kommt, das wäre ein kleines Wunder.
Jetzt haben wir ja zum Beispiel am Beispiel Brandenburg gesehen, also da hat sich ja die BSW-Fraktion jetzt an der Frage Medienstaatsverträge so zerlegt, muss man sagen. Und auch in Sachsen-Anhalt gibt es große Konflikte innerhalb des Landesverbands, dass eigentlich, wenn man so guckt, wo es Landesverbände gibt, nirgendwo so eine richtige Einigkeit. Wie stabil ist denn das BSW hier?
Ich glaube, auch innerhalb der Thüringer BSW-Fraktion gibt es sehr unterschiedliche Ansichten zu diversen Themen. Frank Augsten, der Fraktionsvorsitzende des BSW, ist da auch sehr transparent, macht das auch immer wieder deutlich. Wenn er bei uns in der Landespressekonferenz zum Beispiel sitzt, dann versucht er auch nicht, diese Konfliktlinien irgendwie zu verbergen, sondern sagt eben ganz konkret, wo er steht und dass es eben auch Diskussionen über ganz viele Themen innerhalb des BSW und auch unter den Abgeordneten dort gibt. Wir hatten jetzt noch nicht so eine Situation, wo es wirklich darauf angekommen oder wo es wirklich dazu gekommen ist, dass einzelne Mitglieder der BSW-Fraktion gegen eine Koalitionslinie gestimmt haben oder so. Ich kann mir aber vorstellen, dass das bei der ein oder anderen Frage durchaus mal passiert. Die Frage ist dann, ist das dann gleich das Ende der Koalition? Ist das das Ende sozusagen genau dieses Brombeerbunds, wie Sie das ja immer so bezeichnet haben? Das wird, glaube ich, sehr darauf ankommen, wo genau die dann dagegen stimmen. Aber ich halte es für sehr, sehr denkbar, dass die das mal durchziehen. Auch vor dem Hintergrund Frage Umgang mit der AfD. Da gibt es ja innerhalb der BSW-Fraktion und auch innerhalb der BSW-Mitglieder ganz unterschiedliche Vorstellungen von nein, wir machen mit denen gar nichts. Wir sind hier angetreten, um die so klein wie möglich zu halten. Stichwort Katja Wolf ist ja genau die Begründung, mit der sie damals ins BSW gegangen ist. Und es gibt aber eben auch andere, die sagen, Brandmauer interessiert mich nicht. Wenn die einen Antrag vorlegen, der inhaltlich gut ist, dann stimmen wir dazu. Gibt große inhaltliche Überschneidungen beim ein oder anderen Thema zwischen dem BSW und der AfD. Das will ich nicht ausschließen.
Ich würde das Thema AfD und wechselnde Mehrheiten vielleicht nochmal so ein bisschen nach hinten stellen, beziehungsweise wird es uns, glaube ich, auch einfach immer wieder begegnen, wenn wir über dieses eine Jahr sprechen. Jetzt haben wir viel über Katja Wolf gesprochen. Die ist natürlich auch jetzt in den letzten Wochen, wir haben ja gerade aktuell die Haushaltsverhandlungen gehabt. Jetzt steht der Beschluss bevor, nächste Woche. Da können wir ja sehr fest davon ausgehen, dass der Doppelhaushalt beschlossen wird. Sie hatte gleich als erste Aufgabe den Haushalt für 2025 mit Amtsantritt vor der Brust. Deswegen war sie schon auch immer sehr präsent. Steffen Schütz, mal hier und da auch, von wem man irgendwie gar nichts mitbekommt, ist der andere BSW-Minister und das ist der Umweltminister Thilo Kummer.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Okay, der sei könnte ich habe was verpasst.
Nein, ich glaube, das ist so. Steffen Schütz als Bauminister, staatlicher Hochbau und auf der anderen Seite ja immer auch mit dem Fokus, den die Brombeere ja sich selbst gewählt hat. Man möchte möglichst vielen Menschen das Bauen erleichtern, den Wohnungsgenossenschaften das Bauen erleichtern, den kommunalen Genossenschaften das Bauen erleichtern. Da hat er natürlich immer mal wieder eine Rolle, die durchscheint. Katja Wolf war jetzt sehr präsent wegen des Haushaltes oder der Haushalte, sind ja inzwischen insgesamt drei, die da aufgestellt worden sind. Ich denke, dass die eher weniger sichtbar werden wird in den nächsten Monaten, auch einfach, weil die Haushaltspolitik, glaube ich, jetzt mit dem Doppelhaushalt ein Stück weit wieder in den Hintergrund treten wird. Und ansonsten ist das, glaube ich, so, wie Sie es gesagt haben. Es ist sehr viel in dieser Koalition auf Mario Vogt zugeschnitten. Die anderen müssen so ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht unter die Räder kommen, wenn es um öffentliche Sichtbarkeit geht. Obwohl es ja das erklärte Ziel auch von Mario Vogt ist, alle seine Punkte oder jeden Koalitionspartner seine Punkte machen zu lassen. Alle Minister sollen ja mal eine Regierungserklärung zum Beispiel halten dürfen, damit sie auch da mal im Licht der Öffentlichkeit und der Medien stehen. Das ist aber, glaube ich, auch ein Stück weit normal, dass Koalitionen und auch Legislaturperioden so gewissen Aufmerksamkeitszyklen folgen. Und dann haben sie eben mal Debatten um den Haushalt. Dann ist natürlich klar, dass die zuständige Fachministerin diejenige ist, die da mehr im Fokus steht. Das würde ich sagen, ist jetzt nicht wahnsinnig ungewöhnlich.
Jetzt haben wir eingangs gesagt, so super viel gibt es für ein Jahr noch nicht zu berichten, so ein paar hier und da Akzente, aber man muss ja sagen, drei Haushalte, also mit dem Haushalt 25 und dem Doppelhaushalt für 26, 27, das ist ja schon doch, um da mal Matthias Heil zu zitieren, ein Wert an sich, dass die Koalition das hinbekommen hat, weil sie ja trotz allem immer diese Pattsituation hat, also es wird ja immer de facto Mehrheit genannt, aber wir wissen ja, dass es 44 zu 44 keine Mehrheit ist. So viel Mathe-Verständnis habe ich dann noch. Und einen großen Anteil daran, dass das so funktioniert hat, beziehungsweise nächste Woche so aller Voraussicht nach funktionieren wird, hat ja auch die Linke als Oppositionspartei. Und jetzt ist die Linke auch gerade bundesweit wieder in den Medien, weil wir, ich glaube, morgen im Bundestag dieses Rentenpaket haben, wenn ich richtig bin.
Das war schon.
Genau, und da wurde ja gesagt, dass die linke Fraktion, da wurde Heidi Reichenick stark kritisiert dafür, dass sie als Mehrheitsbeschaffer für Bundeskanzler Merz gilt. Jetzt kann man ja mit Blick auf Thüringen sagen, dass das die Linke hier, dass man denen das hier eigentlich auch vorwerfen kann.
Ich will jetzt mal ganz wertneutral nicht bewerten, ob das jetzt ein Vorwurf ist oder nicht, aber ich würde sagen, da ist in gewisser Weise was dran und damit komme ich vielleicht nochmal zu der Stabilität. Da hat Matthias Hai und da haben auch andere natürlich recht, wenn sie sagen, allein erstmal drei Haushalte zu machen, ist ein Wert an sich, denn was diese Koalition ja tatsächlich geschafft hat, Klammer auf, mit Unterstützung der Linken, Klammer zu, ist, dass sie erstmal für eine gewisse Art von Stabilität gesorgt hat in den letzten 12 Monaten, die jetzt so nicht unbedingt zu erwarten war, sagen wir mal so, mit dem Wahlergebnis, das wir da hatten in 24. Die Mehrheitsverhältnisse in Thüringen sind ja im Prinzip auch schon vor dieser Wahl schwierig gewesen. Sie sind jetzt schwierig. 44 ist keine Mehrheit. Das kann man sich so häufig erzählen, wie man will. Da haben Sie völlig recht. Aber das haben die irgendwie hingekriegt. Und es war ja auch nicht unbedingt 100% klar, ob dieses Dreierbündnis, das wir jetzt hier haben, in einer völlig neuen Konstellation mit dem BSW da drin, die ja außenpolitisch völlig andere Vorstellungen haben als CDU und SPD, dass das halten würde. Ich sag mal so, es hätte jetzt auch niemanden wahnsinnig überrascht, wenn die jetzt im März gesagt hätten, sorry, wir können irgendwie doch nicht miteinander und wir zerstreiten uns hier in irgendeiner Frage. Deshalb würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall eine Konstante und das ist erstmal ein Wert an sich, das würde ich so sagen. Mit den Linken ist es in Thüringen, glaube ich, noch krasser als im Bund, weil im Bund ja, wenn wir bei dem Beispiel Rentenpaket bleiben, da hat ja schon die Enthaltung der Linken, hätte ja dazu geführt und jetzt haben ja die trotzdem bei dieser Abstimmung eine eigene Mehrheit gehabt, die Koalition aus SPD und CDU im Bund. Das wäre hier schwieriger, ne? Weil im Bund gibt es einfach diese rechnerische Mehrheit, wenn die Reihen geschlossen sind. Dann hat CDU und SPD hat eine eigene Mehrheit oder haben eine eigene Mehrheit. Das ist in Thüringen nicht so. Deshalb, und das ist was ich glaube ich, oder weiß ich, auch nach den Gesprächen, die man so führt, mal auf dem Flur mit dem einen oder anderen aus der Brombeere, da sind die schon nochmal ein bisschen aufgewacht und die haben sich den Umgang mit den Linken haben die sich einfacher vorgestellt am Anfang. Diese Einrede von, das ist eine de facto Mehrheit, das haben die wirklich sehr ernst genommen und geglaubt und gedacht, sie ziehen hier ihren Stiefel irgendwie durch. Da haben sie auch beim Haushalt, aber auch bei anderen Formaten gemerkt, nee, so einfach ist es dann eben doch nicht. Und 44 von 44 können wir de facto Mehrheit nennen, es ist keine Mehrheit, sie brauchen die Linken. Sie brauchen die Linken bei allem, was sie tun. Wenn sie sich an ihren eigenen Koalitionsvertrag halten wollen, nämlich keine Mehrheiten mit der AfD zu organisieren, zu beschaffen oder sonst irgendwas. Und das ist, glaube ich, ein Lernprozess, das hat sich verändert in den letzten Monaten bei der Brombeere, dass dieses Bewusstsein dafür, dass man die Linke in irgendeiner Art und Weise braucht, auch wenn man das ungern gerne so sagt, und auch wenn die Linke natürlich kein Interesse dran hat, da jetzt irgendwie als Teil dieser Koalition gesehen zu werden, muss man einfach objektiv sagen, so wie die Mehrheitsverhältnisse in Thüringen sind, hängen die da immer mit drinne. Klammer auf, spiegelbildlich zu den letzten 5 Jahren unter Rot-Rot-Grün. Da hat die CDU auch in jeder Entscheidung, in jeder großen Entscheidung von Rot-Rot-Grün mit drinne gehangen, auch wenn sie nie Teil dieser Koalition war, auch das gar nicht sein wollte, auch Rot-Rot-Grün, ja am liebsten gar nicht mit der CDU über Haushalte zum Beispiel verhandelt hätte. Die Mehrheitsverhältnisse sind, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Und im Prinzip hat sich das jetzt komplett umgedreht. Die Grünen sind durchs BSW ersetzt worden. Ansonsten hat sich das einfach umgedreht, sozusagen die Verhältnisse in diesem Landtag. Und jetzt toleriert eben die Linke eine CDU-geführte Regierung, nachdem die CDU eine linke geführte Regierung toleriert hat.
Oh, das Wort tolerieren, das durften wir immer nicht sagen, als ich hier noch gearbeitet habe.
Das kann sein, aber ich habe das Wort schon früher benutzt, weil es einfach die Realität beschreibt.
Stabilitätsmechanismus ist das Zauberwort.
Das stimmt. Eine der Wortschöpfungen, für die der aktuelle Ministerpräsident ja auch sehr berühmt geworden ist.
Das stimmt, ja. Aber ich finde auch diese Koalition, die neue Koalition, die Brombeer-Koalition, hat schöne Wortschöpfungen. Und auch mit Blick jetzt auf die Linken gab es ja ich glaube auch zu Beginn des Jahres, dann das parlamentarische Pflichtenheft, was ich so ein bisschen las wie so ein Mutti-Heft in der Schule, wo so Aufgaben. Und ganz verständlicherweise fand die linke Fraktion das irgendwie nicht so knorke, dass sie da jetzt so als, ja hier, das dürft ihr jetzt machen und wir machen das so und ihr habt da gefälligst zuzustimmen, weil ihr habt ja eine Verantwortung und wenn ihr nicht wollt, dass das hier mit den Rechten gemacht wird, dann müsst ihr da jetzt quasi mitziehen. Und ich fand es nochmal ganz gut, dass nachdem dieses 3+1 Format so eher, sagen wir mal, mäßig gut angelaufen ist, also das heißt die drei Fraktionen plus die Linke Absprachen getroffen haben oder eben nicht, vor den Landtagssitzungen gab es ja dann vor der Sommerpause diesen Knall, wo die parlamentarische Geschäftsführerin gesagt hat, so jetzt machen wir hier mal einen Cut.
Und wo sie auch aus einer Chatgruppe auch ausgetreten ist.
Das ist mal ein ganz, ganz harte Mittel, die da. Genau, und dann war es so ein bisschen so, hatte ich auch das Gefühl, dass, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, das war ein Lernprozess auch bei der Brombeere. Ich hatte das Gefühl, im Sommer war der Lernprozess noch nicht so weit fortgeschritten. Da war noch so, naja, dann sollen die Linken mal ein bisschen Sommerurlaub machen und sich entspannen und dann wird das schon wieder. Und dann machen wir im September einfach so weiter, wie wir aufgehört haben. Und dann war ja dieses legendäre Sommerfest in Berlin von der Thüringer Landesvertretung, wo dann noch große Einigkeit geherrscht hat und viele grüne Herzen und Brombeerfotos gemacht wurden und gesungen wurde, während die Linken hier in Thüringen saßen und gesagt haben, naja, Freunde, also wenn ihr jetzt nicht auf uns zugeht, dann haben wir dann ein Problem im September, wenn der Haushalt in den Landtag überführt wird.
Genauso ist es ja auch gekommen. Also wenn man sich jetzt mal den Doppelhaushalt zum Beispiel anguckt, da sind ja wirklich Dinge drin, die die Linke einfach durchgesetzt hat, weil sie es einfach konnte. So wie die CDU früher gegenüber Rot-Rot-Grün Dinge durchgesetzt hat, weil sie es einfach konnte.
Genau, ich erinnere an die globale Minderausgabe. Das war ja immer so ein CDU-Ding, wo Rot-Rot-Grün sehr drunter gelitten hat.
Jetzt viele in der CDU übrigens Mist finden, seitdem sie selber regieren. Aber gut, so ändern sich halt die Spielregeln manchmal mit Opposition und Regierung. Mhm. Aber Die können einfach Dinge durchsetzen, einfach weil man diese eine Stimme braucht oder weil man zumindest eine Enthaltung an der einen oder anderen, also nicht an der einen oder anderen Stelle, sondern weil man bei jedem Gesetz, das man durch den Landtag haben will, eine Enthaltung der Linken mindestens ja braucht, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und das ist denen, glaube ich, während der Haushaltsverhandlungen nochmal bewusst geworden und ich will jetzt noch nicht ausblicken auf 2026, aber ich würde schon mal so grob sagen, das wird am ein oder anderen Gesetz noch deutlicher werden. Und das ist, glaube ich, was denen jetzt erstmal so richtig klar geworden ist. Da ist nichts mit de facto Mehrheit. Sie brauchen das. Und natürlich werden sie nach außen immer was anderes erzählen, weil sie natürlich ihre eigene Handschrift wollen. Und sie haben ja auch andere Akzente gesetzt. Das muss man ja einfach sagen. Also Migrationspolitik funktioniert tatsächlich heute ganz anders. Ich erinnere nur an die Frage Abschiebehafteinrichtung oder so weiter. Da haben die durchaus eine Richtung eingeschlagen, die es vorher so nicht gab. Aber an vielen anderen Stellen können sie eben nicht einfach so ihren Stiefel dann da durchziehen. Jetzt kann man eine lange Debatte darüber führen, ist das Glas an der Stelle halb voll oder halb leer, weil man natürlich, so wie die Mehrheitsverhältnisse jetzt sind, ich möglichst viele gesellschaftliche Gruppen bediene. Es ist jetzt sozusagen für jeden was dabei. In dem Moment, wo die Linken da auch im Haushalt mitmachen, kommen eben Projekte rein, die sonst nicht reingekommen wären. So wie vorher, ich sage das nochmal, das ist jetzt auch nichts Spezielles, Brombeere, als vorher Rot-Rot-Grün auf die CDU angewiesen war, auch da hat die CDU Dinge in den Haushalt verhandelt, der mehr gesellschaftlichen Gruppen zugute gekommen ist, als wenn nur Rot-Rot-Grün diesen Haushalt gemacht hätte. Auf der anderen Seite bedeutet das eben auch, es ist keine krasse Schwerpunktsetzung, keine Richtungsentscheidung in die eine oder andere Richtung. Das erste Brombeerjahr hatte auch viel von, wir verwalten dieses Land einfach mal so ein bisschen weiter.
Genau, wir verwalten, aber tun nach außen hin so, als ob wir ganz viel gerade machen. Dabei wurden die allermeisten Sachen, wenn überhaupt, nur angestoßen.
Da ist sehr viel Sendungsbewusstsein dabei in dieser Koalition.
Jetzt haben die Linken vor, ich glaube jetzt mittlerweile 2 Wochen schon erklärt, dass sie sich bei der Abstimmung zu diesem Doppelhaushalt enthalten werden.
Wobei es übrigens spannend wird, ob alle sich enthalten werden oder ob nicht einzelne Abgeordnete der Linken doch dagegen stimmen werden. Das war nach den Statements so ein bisschen offen und nach dem, was man aus den Linke-Kreisen so hört, könnte der ein oder andere vorstellen, da dagegen zu stimmen, was aber am Endergebnis nichts ändern wird.
Sie haben ja gerade von so einem Lernprozess auch auf Seiten der Koalition gesprochen, was den Umgang mit der Linken angeht. Ich finde, man hat auch so einen Entwicklungsprozess bei den Linken gesehen. Ich meine, nach 10 Jahren in der Regierung waren sie jetzt auf einmal wieder in der Opposition mit neuen personellen Konstellationen. Bodo Ramelow als die strahlende Figur der Linken in Thüringen war plötzlich weg, weil er durch die Bundestagswahl dann nach Berlin gekommen ist und sich da eben ja auch vorher schon so ein bisschen zurückgezogen hat dann aus den Geschäften hier in Thüringen. Ich finde, dass man eine Entwicklung merkt im Sinne von, dass sie selbstbewusster jetzt auftreten, auch in der Rolle, die sie jetzt haben. Aber glauben Sie, dass das auf lange Sicht zu Lasten des Profils der Linken geht?
Ich glaube, dass das eine offene Frage ist, die man im Moment noch ganz schwer beantworten kann. Ich glaube, die größere Frage für die ist nicht der Umgang mit der Brombeere. Da glaube ich auch, dass die dann in den nächsten Monaten noch einige Akzente setzen werden. Deren größte Baustelle ist ihr enormes Mitgliederwachstum, weil die ja so viele Neumitglieder haben, die mit ganz eigenen Vorstellungen rankommen. Aber häufig, wenn es so um parlamentarische Abläufe geht, auch die Frage, wie kompromissfähig, wie konsensfähig muss ich denn sein, innerparteilich, aber auch sozusagen nach außen in Verhandlungen hier in einem Landtag oder auch in einem Bundestag zum Beispiel. Da ist es, glaube ich, vielen Neumitgliedern noch nicht so richtig klar. Und da werden viele erst noch was lernen müssen. Und das ist, glaube ich, so die große Probe, vor der die stehen. Und erst wenn die das austariert haben, auch nach innen, dann wird man sehen, wie die hier auftreten. Im Moment ist diese Fraktion relativ geschlossen, würde ich sagen, weil da ja auch in Anführungsstrichen viele alte Hasen und Häsinnen, Abführung, drinne stecken. Da sind ja jetzt wenige von diesen oder wenige Leute mit dabei, die so diese Neumitgliederströmung in Größenordnungen verkörpern. Das wird da nochmal spannend werden. Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, das erste Brombeerjahr war ja geprägt von Haushalten. Ne? Sie haben selber gesagt, wir haben den Haushalt 25 gehabt, wir haben dann den Doppelhaushalt 26, 27 gemacht. Und es ist für die Linke ja von vornherein wahnsinnig schwierig bis unmöglich gewesen, diese Haushalte abzulehnen. Den 25er schon deshalb, weil er ja noch unter Rot-Rot-Grün aufgestellt worden ist. Und weil natürlich ein Haushalt, der nicht da ist, auch für ganz viele Gruppen, die die Linken glauben zu vertreten oder wirklich vertreten, also Menschen, die eher sozial schwach sind, soziale Träger und so weiter, wenn die ohne Haushalt dastehen, ist das für die einfach ein Problem. Ich bring's mal ganz platt auf den Punkt, der Staatsdiener kriegt seine Kohle weiter, aber derjenige, der bei einem Träger oder einem Frauenhaus angestellt ist oder so, der hat halt möglicherweise ein Problem und sitzt auf der Straße. Projekte zur Demokratieförderung und ganz viele Dinge, die den Linken ja wichtig sind. Vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, für die Linken ein unglaublich schwieriger und großer Schritt, einen Haushalt überhaupt abzulehnen. Gerade dann, als die Brombeere auch noch angefangen hat, sich zu bewegen und gesagt hat, hier guckt mal Kultur, das ist uns ja eigentlich auch sehr wichtig und wir können hier noch über ein bisschen mehr Geld für die Kitas reden und so. Da kann man die Linken sehr gut ködern und dann ist es halt extrem schwer für die Linken zu kommunizieren, nee, den machen wir jetzt nicht mit den Haushalt, weil so. Das ist bei anderen Gesetzen, die jetzt demnächst kommen, ist das eine andere Situation. Mhm. Das heißt, da würde ich auch sagen, so ein leicht gewachsenes Selbstvertrauen, das die Linke hat, wird sich jetzt nochmal potenzieren, einfach weil es um andere politische Themen geht. Und da wird 26 spannend.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie so ein wahnsinnig großes Mitgliederwachstum jetzt hatten, rund um die Bundestagswahl und den Hype, den es da um die Linken gegeben hat, dass das nicht, also prinzipiell ist es gut, wenn Menschen sich in Parteien engagieren, das will ich damit nicht sagen, aber dass das eben für die parteiinternen Themen und Strukturen nicht immer nur alles positiv ist oder einfach ist, um es vielleicht ein bisschen weniger wertend zu sagen, hat man ja bei dem Parteitag gesehen, wo die beiden Landesvorsitzenden Christian Schaft und Ulrike Grosse-Rötig abgewählt worden sind. Relativ überraschend. Sie waren ja, glaube ich, mit
dabei. Völlig überraschend eigentlich. Ne? Genau. Und auch für die beiden überraschend. Also da haben beide nicht damit gerechnet. Und der Parteitag war ja so, dass es da auch weniger um die Person ging, als einfach um Grundsatzfragen. Wollen wir, dass der Fraktionsvorsitzende gleichzeitig der Parteivorsitzende ist? Da ging es, glaube ich, nicht um die Person Christian Schaft, sondern da ging es einfach um wirklich diese Frage, wie ist das? Kann ein Parteivorsitzender weiterhin über einen längeren Zeitraum gleichzeitig Fraktionsvorsitzender sein? Und da haben halt hat eine Mehrheit gesagt, auch getrieben durch dieses Mitgliederwachstum, nee, das wollen wir nicht. Und dann hat Ulrike Grosse-Rötig ja gesagt, gut, wenn jetzt Christian Schaft nicht kann, wir sind immer als Duo aufgetreten, dann ziehe ich auch zurück. Was eine ziemlich konsequente Haltung an der Stelle dann war. aber eben dazu geführt hat, dass die dann über Nacht auf einmal mit neuen Vorsitzenden da standen. Mhm. Und das kann an anderen Stellen auch so gehen. Und man sollte eins nicht unterschätzen, also das ist ja tatsächlich kein Geheimnis, wenn Wähler eine Sache nicht mögen, dann sind es zerstrittene Parteien.
Ja. Das ist ja eine perfekte Überleitung. Nein, Spaß.
Wir müssen nicht auf jeden Insta-Post reagieren, oder?
Diese Steilvorlage konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Wie bewerten Sie denn die Performance der SPD jetzt in ein Jahr Brombeer-Koalition?
Ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren, intern, extern. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass nicht ganz klar ist, ob die SPD selbst sich als Partei einen Gefallen damit getan hat, in diese Brombeer-Koalition zu gehen. Die SPD schrumpft im Prinzip von Wahl zu Wahl mehr und ist jetzt sehr nah an der 5%-Hürde. Georg Mayer ist jetzt qua Innenminister jemand, der relativ prominent auch in der Öffentlichkeit ist, einfach weil Polizei eins der letzten Länderthemen ist, wo die Länder noch eine eigene Zuständigkeit haben, wo es einfach auch um öffentliche Sicherheit geht, was tatsächlich ja jeden in irgendeiner Art und Weise betrifft. Da ist eigentlich eine gewisse Sichtbarkeit schon mal per se, per Amt, egal wer der Innenminister ist, da. An vielen anderen Stellen muss ich sagen, ist die SPD jetzt nicht so wahnsinnig sichtbar, was glaube ich Profil, Blick auf die Wahl 29 ein Problem wird und werden könnte, absehbar. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass sich in den letzten Monaten schon gezeigt hat, wenn die SPD nicht in dieser Koalition wäre, bin ich mir sicher, dass wir hier die erste wechselnde Mehrheit an irgendeiner Stelle mit der AfD gesehen hätten. Nach dem, was man mal hinter ganz verschlossenen Türen, mal hinter nur halb verschlossenen Türen hört, manchmal sogar öffentlich im Internet nachlesen kann, gibt es einen großen Frust gerade beim BSW über die SPD, weil die SPD tatsächlich in allen möglichen Koalitionskreisen und Besprechungen und wie auch immer das dann da heißt, Kooperationsausschüssen sagt, nein, hier nicht und hier machen wir gar nichts mit der AfD und hier wollen wir uns noch schärfer abgrenzen, während andere auch in der CDU, aber vor allen Dingen auch beim BSW eben da deutlich weniger Berührungsängste haben und immer wieder eben auch genervt sind, weil die SPD auch in diesen Runden so penetrant sagt, nein, machen wir nicht. Es gibt auch eine CDU-Leute, die wollen das nicht. Und das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Es gibt eine CDU-Leute, die sind ganz wertegebunden und sagen, nein, wir stehen nicht dafür und wir wollen mit denen nicht die Hand heben. Aber es gibt in der CDU auch andere Leute. Ich erinnere zum Beispiel auch dieses Extremismus-Plenum, was wir hatten, wo ja vier Abgeordnete der CDU gegen die Koalitionslinie quasi gestimmt haben und sich bei der Abstimmung über einen AfD-Antrag enthalten haben, statt dagegen zu stimmen. Mhm. Und diese Stimmen gibt es ganz massiv im BSW. Mhm. Auch da gibt es Leute, die haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, nichts mit der AfD zu tun haben, aber es gibt Leute, die haben da 0 bis minus 3 Berührungsängste, die gibt es. Und die hätten sich in dieser Koalition schon an der einen oder anderen Stelle mal durchgesetzt. Deshalb würde ich sagen, dass wir hier noch keine wechselnden Mehrheiten gesehen haben, ist tatsächlich ein Verdienst der SPD. Ob sich das auszahlen wird oder ob wir hier nach 29 einen Landtag ohne die SPD haben, das weiß ich nicht. Das weiß aber, glaube ich, keiner. Das ist alles, das wäre wild guessing.
Also als es darum ging, Koalition ja, nein, gab es ja bei der SPD auch dieses Mitgliedervotum dazu. Und es gab ja nicht wenige Stimmen, die auch gesagt haben, wir sollten nicht in diese Koalition gehen. Am Ende war dann, ich glaube, doch schon relativ deutlich das Votum dafür. Dann hat man sich eben entschieden, damit in die Verantwortung zu gehen und weiterhin als ausgleichende Kraft, als Brückenbauer, so hat's war es ja immer wieder die Formulierung, zu fungieren. Und wenn ich jetzt zurückgucke auf Rot-Rot-Grün, da war das auch so, dass die SPD immer die Vermittler Rolle hatte. Die Brücke zur CDU war. Jetzt sollte die SPD auch die Brücke zu den Linken sein, was sie, glaube ich, auch macht. Gleichzeitig ist sie eben diesen Konfliktlinien innerhalb der Koalition ausgesetzt. Und was ich finde es gut, dass wir sicher sein können, dass die SPD in dieser Koalition dafür steht, dass es diese wechselnden Mehrheiten bisher noch nicht gegeben hat. Was ich kritisiere ist, dass ich finde, sie müsste es viel selbstbewusster das auch nach außen hin erzählen. Also ich meine, das ist ein unheimlicher Wert, dass das jetzt ein Jahr gelungen ist, wenn die Stimmen in den anderen beiden Fraktionen doch so laut sind. Nur warum weiß ich das nicht? Also ich weiß es, wir wissen es, aber warum weiß das sonst keiner? Und ich finde auch, dass die sich innerhalb, klar sind sie der kleinste Partner in der Koalition, aber ich finde schon, sie könnten auch in den Ausschüssen und in den Debatten viel stärker sagen, okay, wenn ihr auf uns verzichten könnt, dann verzichtet auf uns, aber dann habt ihr eben auch keine de facto Mehrheit mehr, dann habt ihr nämlich gar keine Mehrheit mehr. Und ich finde, sie könnten deutlich lauter und selbstbewusster auftreten, als sie das im Moment machen.
Ich glaube, die Frage ist wahnsinnig komplex und auch, muss man glaube ich auch in der Zeitschiene nochmal sehen, das hätte man natürlich auch über die SPD schon unter Rot-Rot-Grün sagen können, denn auch unter Rot-Rot-Grün ist die SPD ja weiter geschrumpft. Das ist ja auch jetzt nichts Neues sozusagen, was jetzt zum ersten Mal kommt. Könnten Dinge lauter sagen, muss man inzwischen sagen, wer hört denn überhaupt einer SPD noch zu, ne? Wer nimmt die noch wahr, was übrigens nicht nur für die SPD gilt, sondern auch was für andere Parteien gilt. Die Frage ja immer, wie weit man mit einer eigenen Kommunikation außerhalb der eigenen Bubble noch eine Reichweite erzielen kann, ist eine unglaublich schwierige, getrieben ja auch durch Social Media, wo man sich ja dann irgendwie bespaßt, weil man auf irgendeinen Insta-Post, den eine Partei macht, 17 Likes von Parteifreunden kriegt. Das hat ja nichts mit wirklicher Außenkommunikation zu tun. Also die Frage ist wahnsinnig vielschichtig. Ich glaube, die können wir jetzt hier auch nicht bis zum Ende diskutieren. Ich will nur sagen, dass das tatsächlich was ist, wo nochmal sehr deutlich geworden ist, das ist so ein zweischneidiges Schwert für die SPD, diese Regierungsbeteiligung. Das muss man wirklich so sagen. Und die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, den vergangenen Wahlen zeigen eben, dass die SPD eben nicht gewachsen ist, egal was sie für eine Regierungspolitik gemacht hat. Das ist ein Kommunikationsdefizit, das müssen die, glaube ich, aufarbeiten an vielen Stellen. Leicht ist es trotzdem nicht, weil egal wie gut diese Kommunikationsarbeit ist, das politische Umfeld ist in einer bestimmten Art und Weise geframed. Das ist schwierig, da durchzukommen. Das muss man, glaube ich, an der Stelle sagen.
Ja, nicht so.
Ein Satz noch, fällt mir gerade ein, weil Sie das mit der Brücke nochmal so betont haben. Ich glaube, dass diese Zusammenarbeit, das ist jetzt wirklich zu viel, aber die Kommunikation zwischen der Brombeere und der Linken funktioniert deshalb so gut, weil es einfach auf persönlichen Ebenen Gesprächskanäle gibt, die es so vorher nicht gegeben hat. Ich beanspruche jetzt nicht den Claim für den Satz, den hat ein Kollege neulich gesagt. Ich zitiere den aber jetzt mal hier, weil ich dem vollumfänglich zustimme. Der hat gesagt, die Linke ist zur Brombeere viel freundlicher, als die CDU zu Rot-Rot-Grün es jemals war. Und dem würde ich mich hundertprozentig anschließen. Wie gesagt, ist kein Satz von mir. Ich schließe mich ihm aber inhaltlich an. Und das hat, glaube ich, nicht so sehr inhaltliche Gründe, das hat einfach persönliche Gründe, die auch jenseits einer SPD liegen. Es gibt Gesprächskanäle zwischen diesen Parteien auf einer menschlichen Ebene, die davon profitieren, dass hier zum Beispiel nicht mehr Bodo Ramelow, Steffen Dittes und Mario Vogt mitspielen. Also Mario Vogt natürlich als Ministerpräsident schon, aber nicht mehr auf so einer Fraktionsebene, also unter den Fraktionen, weil da nicht mehr so Egos aufeinander prallen. Die Haushaltsverhandlungen waren da ein Paradebeispiel dafür. Da sitzen jetzt andere Leute, andere Verhandler mit am Tisch, die ruhiger sind, die nicht ständig sich selbst darstellen und selbst hören müssen. Das war in anderen Runden anders. Mario Vogt hat ja immer darauf bestanden, auch als das Verfahren schon lange im Landtag war, er redet nur mit dem Ministerpräsidenten, der formal völlig raus war aus diesem Verfahren. Jetzt hat man gesagt, okay, nein, wir reden über den Haushalt da, wo er hingehört, nämlich in dem Landtag, und ist dann auf der Ebene der Fraktionsvorsitzenden geblieben, wo es einfach so ein gewisses zwischenmenschliches Verständnis miteinander gibt. Und diese Geschichte, ich habe das ja aufgeschrieben mit dem Meerschweinchen, die zeigt halt so ein Stück weit, da ist auch ein gewisser Witz irgendwie mit dabei und so ein zwischenmenschliches Verständnis, das es vorher in den letzten Jahren so nicht gab. Und das ist was in der Politik, auch in diesem Freistaat in den letzten Jahren eher unter die Räder gekommen ist. Und auch davon hat diese Brombeere massiv profitiert, dass das eben so ist.
Ich glaube, wir müssen kurz die Meerschweinchen-Geschichte zumindest umreißen für alle, die es vielleicht nicht gelesen haben. Ich würde den Artikel zwar nochmal in den Shownotes verlinken, aber die Linken geben ihrer Haushaltsliste immer einen Tiernamen. Und das war in diesem Jahr eben so ein Wasserschwein oder so, ne?
Also, Amibara heißt genau, das Ding, glaube ich.
Genau. Dann hat die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU den VerhandlerInnen eine kleine Capybara-Figur auf den Tisch gestellt, als es mal etwas kritischer in der Diskussion wurde.
Genau, also die Geschichte geht wohl ungefähr so, dass sich die Linken zurückgezogen haben, um über irgendeinen strittigen Punkt zu diskutieren. Und das muss wohl schon angespannt gewesen sein. Dann sind die rausgegangen und die Liste der Linken, die durchsetzen wollten, hieß die Capybara-Liste. Und dann kamen die wieder rein und dann standen da so kleine Capybara-Figuren auf dem Tisch, die übrigens so zu kneten waren. Also das waren auch noch so Anti-Stress-Bälle oder Anti-Stress-Meerschweinchen. Und das hat wohl nochmal für so Erheiterung gesorgt und diese Spannung, die dann da war, auch nochmal ein Stück weit aufgebrochen.
Ich möchte an der Stelle einen Vorschlag für mehr grünes Herz-Merchandise machen, so ein Stress-grünes Herz zum Kneten für einen Schreibtisch.
Anti-Stress. Oder sie wollen, das ist ein Unterschied, ob sie ein Stress-grünes Herz wollen oder ob sie ein Anti-Stress-grünes Herz wollen.
Es kommt wahrscheinlich dann auf den Härtegrad an. ja, das wäre mein Vorschlag, liebe CDU, vielleicht könnten Sie sich darum kümmern. Dann wären wir bei der CDU, die fehlt uns noch in unserer Liste der Parteien und ja, die CDU, die Königsmacher, die Königspartei. Was sagen Sie zur Rolle der CDU in dieser Landesregierung?
Also ich glaube, es ist völlig offensichtlich, dass die CDU diese Landesregierung führt. Ganz viele strategische Entscheidungen auch trifft, die anderen dann sozusagen mitnimmt und mitzieht. Auch ganz viele Dinge vorbereitet, wo die anderen dann zwar noch was dazu sagen dürfen und auch können. Aber ich glaube, es ist völlig klar, dass die Führungsrolle hier die CDU hat. Die allerdings auch eben erkennen muss, dass eine de facto Mehrheit eben keine Mehrheit ist, sondern am Ende des Tages irgendwie ein schönes Wortgebilde, aber dass 44 von 44 eben nicht reicht, um eine Mehrheit zu kriegen, wenn alle da sind, jedenfalls nicht. Und ansonsten spürt man bei der CDU einfach eine große Erleichterung, dass man jetzt endlich wieder regieren darf. Die übrigens größer geworden ist auch über die Zeit. Also die waren am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen nervös, ob das jetzt so halten würde und wie das mit dem BSW so laufen würde. Und wie auch die Rückwirkungen auf die Bundesebene und von der Bundesebene sind, ob jetzt ein Kanzler Merz, der vielleicht auch außenpolitisch anders nochmal agiert als ein Olaf Scholz, ob der jetzt hier für große Unruhe sorgen würde, Klammer auf, hat er nicht, Klammer zu. Die sind, glaube ich, jetzt auch nochmal ruhiger geworden, gefasster mit sich selbst, aber die sind, glaube ich, einfach froh, dass sie jetzt endlich wieder regieren dürfen.
Apropos Bundeskanzler, Friedrich Merz war recht häufig dieses Jahr in Thüringen, oder?
Dreimal, ne, wenn ich richtig gezählt habe.
Ja, ich habe es gar nicht so oft, aber nee, war das nicht sogar mehr als dreimal? Jahresempfang, jetzt gerade war er da, dann im
Ettersburg. Und
der war zwischendurch,
glaube ich, nochmal.
Da habe ich übrigens auch eine schöne Geschichte noch zu diesem Besuch auf Schloss Ettersburg. Da war nämlich, da auf dem Ettersberg ist immer mal schwierig mit Wind. Da konnte der Helikopter nicht direkt am Schloss landen und musste dann auf einem Acker, wo es sehr schlammig war, landen. Und Friedrich Merz musste dann, also ich stelle mir das Bild sehr lustig vor, wie er mit seinen sehr langen Beinen dann über dieses matschige Feld zum Auto starksten musste.
Aber ich denke, er hat ein grünes Herz bekommen und das hat ihn entschädigt für diesen Marsch.
Ja, ich glaube ja eh, dass dieses Zimmer im Bundeskanzleramt, wo diese ganzen Geschenke liegen, jetzt sehr, sehr viel grüner geworden ist. Ob ihm das gefällt, ich weiß es nicht. über eine Partei haben wir jetzt noch nicht so richtig viel geredet. Immer nur so am Rande, wenn es ums Thema wechselnde Mehrheiten und potenzielle Zusammenarbeit ging. Aber ich würde schon auch noch mal einen Blick auf die AfD und das Jahr der AfD diesem Jahr schauen wollen. Was ich mir aufgeschrieben habe, was mir so in den Kopf gekommen ist als erstes, wenn ich an die AfD gedacht habe, dann waren das viele Verfahren, viele Anklagen, auch viele Anfragen, die gestellt wurden, immer wieder versucht, die Versuche verschiedene Institutionen des Landes zu diffamieren. Los ging es, würde ich sagen, mit der, also als Folge der konstituierenden Sitzung, dass der Landtagsverwaltung angegriffen wurde, dass Jörg Gaiber als Richter am Verfassungsgericht in Weimar angegriffen wurde. Thaddäus König wird als Landtagspräsident immer mal wieder, da kommt immer mal wieder eine Pressemitteilung aus der Fraktion, wo es heißt, eigentlich ist er ja gar nicht der richtige Landtagspräsident. Wie bewerten Sie das?
Auch da würde ich sagen, das ist vor allen Dingen eine Konstante in den letzten Monaten. Die Landtagssitzung, die konstituierende, war da ja wirklich ein Knall, Klammer auf, wir machen ganz schön viele Klammern. Die Landtagssitzung, die konstituierte, waren da schon mal ein Knall, weil sie ja wirklich die Legitimität dieses Landtages tatsächlich versucht haben zu unterminieren. Und dann haben sie einfach sozusagen da weitergemacht und drehen immer weiter an dieser Eskalationsspirale, treten jetzt auch, glaube ich, noch aggressiver auf, als sie das in der letzten Legislaturperiode getan haben. Genau, verklagen ständig irgendwelche Leute, beschäftigen nach wie vor das Verfassungsgericht, ziehen inzwischen ja auch öffentlich die Legitimität dieses Verfassungsgerichts und auch des Bundesverfassungsgerichts in Zweifel, erzählen ihr Märchen von der politischen Justiz, was nicht stimmt. Und die machen sozusagen da weiter, wo sie aufgehört haben in 24 am Ende der vergangenen Legislaturperiode. Und sie folgen dem Playbook der Rechtspopulisten und Rechtsextremisten in ganz verschiedenen Teilen der Welt. Also das ist jetzt ehrlich gesagt wenig überraschend.
Ja, ich finde schon, dass man jetzt deutlicher sieht, wie der Regieplan ist, als man das noch bei Rot-Rot-Grün gesehen hat. Ich finde, man sieht jetzt sehr doll, sie arbeiten sich sehr an der CDU ab, dass das jetzt der erklärte Gegner ist. Nicht mehr Bodo Ramelow als Person, sondern jetzt geht es vor allem gegen die CDU und Mario Vogt immer wieder. Hat man jetzt gestern bei dem Sonderplenum, was stattgefunden hat, auch nochmal sehr deutlich gesehen. Da waren ja die Redebeiträge eigentlich gar nicht zur Sache, sondern es ging ja nur darum, die CDU zu diffamieren. Machen im Grunde, finde ich, so ein bisschen spiegelgleich das, was im Bund gemacht wird, mit den vielen kleinen Anfragen zur kritischen Infrastruktur und so weiter. Da gab es ja auch jetzt zuletzt auch rund um Georg Mayer als Innenminister große Medienberichterstattung. Sie haben dieses Sonderplenum jetzt im Herbst gehabt, wo es, das hatten Sie vorhin schon angesprochen, wo es um vermeintlichen Linksextremismus in Thüringen ging, wo versucht wurde, erheblich Druck auf die Zivilgesellschaft auch auszuüben. Auch dieses Plenum hatte ja nur den Sinn, Angst zu machen und Bilder und Videos zu produzieren.
Und ich wollte gerade sagen, Videos für Social Media zu produzieren.
Genau. Ich finde, das kann man sehr gut beobachten, dass da immer wieder so Peaks sind. Es ist eine Weile recht ruhig und dann kommen aber auf einen Schlag, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber in meinem Postfach ist es so, dass dann irgendwie so auf einmal kommen wieder 5 Pressemitteilungen auf einmal. Und
das stimmt, aber ich glaube, wenn man das ein bisschen im Langfristtrend sieht, dann ist es eben schon seit Jahren dieses Drehbuch, das die da durchziehen. Und es ist jetzt einfacher, sich gegen die CDU nochmal zu positionieren, weil die CDU jetzt gleichzeitig die Regierung führt und es ist immer für eine Partei, die massiv auf Anti-Establishment-Stimmungen setzt, Pflicht, sich an der Regierung abzuarbeiten. Deshalb mussten die sich an Bodo Ramelow abarbeiten, weil er der Ministerpräsident war, und die müssen sich jetzt an Mario Vogt abarbeiten, weil er der Ministerpräsident ist. Im Prinzip kommen jetzt in der aktuellen Situation ja 2 Dinge zusammen, nämlich dass sie die CDU als erklärten Hauptfeind haben, weil sie glauben, dass sie die sozusagen sturmreif schießen müssen, um irgendwie zu einer Koalition oder einer Tolerierung oder sonst irgendwas zu kommen. Die wissen genau, dass sie nicht von der SPD toleriert werden oder von den Grünen im Bund oder von den Linken. Die einzige Möglichkeit, die sie da zu einer politischen Zusammenarbeit haben, ist die CDU. Und die versuchen sie, die Stimmen, die das sozusagen verhindern wollen, die versuchen sie einfach sturmreif zu schießen und die anderen sozusagen zu befördern. Und dass jetzt eben die CDU hier die Regierung führt, kommt jetzt noch obendrauf. Deshalb sind die Angriffe von Höcke gegenüber Vogt einfach viel deutlicher und viel stärker als in der vergangenen Legislaturperiode. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Fraktion ist halt auch nochmal massiv gewachsen. Und die haben jetzt hier eine Sperrminorität, die können den Richterwahlausschuss und den Staatsanwältewahlausschuss blockieren. Die können auch eine Auflösung des Landtages ja übrigens blockieren. Das wird ja auch immer häufig übersehen. Nicht immer, aber es wird häufig übersehen, dass auch da an ganz vielen Stellen auch Verfassungsänderungen nicht mehr ohne die AfD gehen. Das führt natürlich auch dazu, dass die jetzt nochmal mit einem gesteigerten Selbstbewusstsein hier unterwegs sind.
Und ansonsten, ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeiner anderen Folge gesagt, ist mir aufgefallen, dass sie so ein bisschen diesen Kniff immer mal wieder bringen, dass sie so Themen aus dem Koalitionsvertrag nehmen, die sie dann selber als eigene Anträge einbringen, aber in ihrer Deutung des Themas sozusagen, und dann immer wieder die Koalition ja dazu zwingen, entweder quasi diesen Antrag abzulehnen, obwohl es jetzt erstmal von der Überschrift zumindest ein Thema ist, was bei ihnen im Koalitionsvertrag steht, oder eigene Anträge einzubringen, die auch von der Überschrift dasselbe Thema haben, aber inhaltlich anders ausgestaltet sind, und dann quasi auch immer wieder das zu nutzen, um fortzuführen und zu sagen, guck mal, die lehnen das nur ab, weil wir da als Unterzeichner draufstehen, aber es ist eigentlich ihr eigenes Thema und jetzt haben sie selber einen Antrag, wie blöd das alles ist und so weiter. Das ist ja auch so ein Spiel, was sie immer wieder treiben.
Das ist ein Spiel, das sie seit Jahren treiben. Man muss ein bisschen, glaube ich, gucken, die Reichweite von solchen Spielchen richtig einzuordnen. Ich glaube, an vielen Stellen, was da vorne im Plenarsaal passiert, wer welchen Antrag, wer welchen Änderungsantrag. Also ganz ehrlich, ob das die Mehrzahl der Menschen in diesem Land da draußen wirklich interessiert und ob die das überhaupt mitkriegen, das wage ich an vielen Stellen zu bezweifeln. Also da muss man auch gucken, dass man, wenn man fragt, wie wirksam, wie außenwirksam ist sowas, dass man da das nicht überschätzt.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Was mich überrascht hat, ich habe letzte Woche mit in Rudolstadt bei der Demokratiekonferenz, wo Diana und ich ja die Folge auch aufgenommen haben, haben wir ja auch mit einigen Schülerinnen und Schülern gesprochen und die haben erzählt, dass dieses Simson-Thema, wo ich ja dachte, das ist absoluter Humbug.
Das zieht richtig.
Das haben die richtig massiv mitbekommen. Natürlich vor allem gespielt von der AfD über TikTok. Und das Thema ging auch mit der AfD, zumindest das, was die erzählt haben. Das sind jetzt Einzelbeispiele, aber ich würde mal sagen, das kann man sicherlich übertragen, auch auf die große Mehrheit. Ging das Thema mit der AfD nach Hause. Aber das finde ich, also da habe ich gedacht, Mensch, so ein paar Themen, die kommen dann doch irgendwie durch.
Ein paar Themen kommen definitiv durch. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es sind halt ein paar Themen und nicht nur, also nicht jeder Antrag, Änderungsantrag, sonst irgendwas, Alternativantrag, der da vorne verhandelt wird im Plenum, ist jetzt einer, der gleich draußen für große Aufmerksamkeit für die eine oder andere Seite sorgt. Aber definitiv das Thema Simson ist eins. Ein Thema, das die AfD inzwischen auch völlig für sich vereinnahmt hat, ist Windkraft. Und der Widerstand gegen Windkraft im Wald, wo sie übrigens ja auch die Rolle der CDU massiv geändert hat. Die CDU war ja in der letzten Legislaturperiode sehr nah an dem dran, was die AfD da zum Thema Windkraft erzählt hat. Davon wollen sie jetzt auf einmal gar nichts mehr wissen. Die haben jetzt neulich eine Pressemitteilung rausgegeben, wo ich mir verwundert die Augen gerieben habe, was da auf einmal drinsteht. Wenn ich mir da andere Pressemitteilungen der CDU aus der vergangenen Legislaturperiode dann dagegen gelegt habe, stand da was völlig anderes drin. Was übrigens ein Beispiel ist dafür, wenn man deren Themen übernimmt und deren Sprache übernimmt, macht man sie am Ende nur stärker und treibt ihnen aber sozusagen noch die Leute zu. Also das Thema Windkraft ist eins, das zum Beispiel super funktioniert hat. Und ich glaube auch, dieses Thema so ein bisschen Widerstand gegen diese angebliche Gendersprache oder geschlechtergerechte Sprache ist eben auch eins, was tatsächlich massiv mit der AfD inzwischen verbunden wird und nach Hause geht. Also ja, es gibt einzelne Dinge, nicht alles, was die da vorne machen im Plenarsaal, ist Selbstbespaßung. Aber wie gesagt, ich warne so ein bisschen davor, nur in dieser Landtagsbubble zu bleiben und zu denken, weil da vorne jetzt mal ein Antrag in irgendeiner Art und Weise so oder so abgeschrieben wird oder weil da der oder derjenige oben steht, wird das jetzt hier in Wahlen gleich zu Verschiebungen von 10 Prozentpunkten führen. Das ist nicht so.
Ja. Jetzt haben wir schon gesagt, dieses Jahr stand eben sehr im Zeichen der Landeshaushalte und jetzt wird es ein bisschen, sehr wahrscheinlich ein bisschen inhaltlicher, weil jetzt erstmal für 26 und 27, na gut, 27 wird dann der 28er Haushalt, aber jetzt erstmal zumindest für das kommende Jahr keine Haushaltsdebatte ansteht. Wenn Sie einen kleinen Ausblick wagen, was denken Sie, wie das zweite Brombeerjahr so wird?
Spannender als das erste, würde ich sagen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Haushalte ablehnen ist für die Linke, glaube ich, eine ganz schwierige Sache. Und das stand jetzt da aber so ein bisschen im Fokus eben dieses Jahr. Wir werden eine sehr lange und sehr kontroverse Debatte über das Polizeiaufgabengesetz erleben in 2026. Das wird, glaube ich, eine der ganz großen Schwerpunkte sein. Das klingt sehr sperrig, Polizeiaufgabengesetz, aber man muss sich mal vorstellen, das ist eines der Gesetze, die am allerweitesten die Menschen in diesem Freistaat betreffen, weil es regelt das, was die Polizei gegenüber jedem Bürger und jeder Bürgerin in diesem Land darf oder nicht darf. Das heißt, was in diesem Gesetz drin steht, betrifft potenziell 2,1 Millionen Menschen in diesem Land. Und da ist es für die Linken an vielen Stellen sehr viel einfacher, das abzulehnen. Und auch die AfD lehnt das ja ab. Und was die Brombeere, glaube ich, noch nicht so richtig ernst nimmt, also wirklich nicht so richtig ernst nimmt, manchmal habe ich auch den Eindruck, sie verstehen es nicht so richtig. Man kann Dinge aus unterschiedlichen Gründen ablehnen und damit zum gleichen Abstimmungsverhalten kommen. Und die Erzählung der Brombeere ist ja dann, ja, und dann würden ja die Linke mit der AfD zusammen das Land lahmlegen. Ich glaube, dass diese Erzählung ist Quatsch, weil da geht es ja nicht darum, das Land lahmzulegen. Wenn ich mir den Widerstand gegen das PAG angucke, das Polizeiaufgabengesetz, da geht es ja um inhaltliche Gründe. Da hat die Linke eine völlig andere Haltung als die AfD, aber sie kommen in der Abstimmung darüber, wie sie sich verhalten, wenn dieser Gesetzentwurf im Landtag liegt, zum gleichen Ergebnis, nämlich so wie es jetzt im Moment ist, jedenfalls wollen sie ihn ablehnen. Und das wird, glaube ich, eine Diskussion sein, die wird mindestens die erste Hälfte von 26, wenn nicht sogar noch länger, dominieren. Und wie gesagt, da wird es für die Linke sehr viel einfacher sein, zu sagen, nein, machen wir nicht. Und da könnte es durchaus sein, dass sich die Brombeere das erste Mal so richtig damit konfrontiert sieht, dass ihre de facto Mehrheit am Ende ein Selbstbetrug ist.
Jetzt stehen ja nächstes Jahr auch viele oder einige Landtagswahlen an, 5 an der Zahl. Und es sieht ja schon so aus, dass zum Beispiel in Sachsen-Anhalt ähnliche oder sogar noch schlimmere Verhältnisse am Ende das Ergebnis sind als in Thüringen 2024, zumindest wenn man sich das Ergebnis der AfD dann anguckt. Glauben Sie, dass vielleicht mit dem, also mit dem, was wir hier erleben, mit dem 3+1-Format und auch dem, dass die Linke im Bund bei bestimmten Themen eben mit der großen Koalition stimmt, mit der schwarz-roten Koalition stimmt, dass das vielleicht so ein bisschen ein Aufweichen dieses Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU ist und man vielleicht schon dazu kommt, dass man vielleicht auch nach den nächsten Landtagswahlen eher bereit ist, mit den Linken zusammen zu irgendeiner Vereinbarung zu kommen?
Die Linken haben ja bisher im Bundestag mit den, haben sich immer enthalten, haben ja die Wahl von März auch durch eine
Enthaltung
möglich gemacht, jetzt auch beim Rentenpaket, und da kam es ja am Ende nicht drauf an. Ich glaube, Sachsen-Anhalt wird die große Landtagswahl werden im nächsten Jahr, wo sich ganz viel nochmal zurechtrütteln wird in die eine oder andere Richtung, die wirklich auch ein Prüfstein auch für die Bundespolitik übrigens wird. Die Ostbeauftragte hat das ja neulich in einem Interview gesagt, dass sie sagt, auch für die SPD auf Bundesebene wird es ganz entscheidend sein zu gucken, wie sich der Koalitionspartner, Klammer auf, die CDU, Klammer zu, verhält in den Ländern. Die Debatte, ob der Unvereinbarkeitsbeschluss bei der CDU aufgeweicht wird, ist, glaube ich, noch längst nicht vorbei. Und ich glaube, es ist völlig unmöglich, seriös abzuschätzen, in welche Richtung das aufgeht. Da wird viel Bewegung sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es nur eine Koalition aus allen anderen Parteien im Landtag in Sachsen-Anhalt gegen die AfD geben kann, wenn man die von der Macht fernhalten will, die ist, glaube ich, sehr groß. Ob das dann eine richtig formale Koalition ist oder eben auch eine Minderheitsregierung, die dann toleriert wird durch irgendjemanden, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu irgendeiner linke CDU-Koalition kommt in Sachsen-Anhalt oder in einem der anderen Länder. Aber irgendeine Art von Zusammenarbeit, das halte ich für sehr möglich. In der CDU gibt es zunehmend Stimmen, die sagen, Unvereinbarkeitsbeschluss, so können wir nicht mehr machen. Es gibt aber auch die Hardliner in der CDU, die nach wie vor sagen, jetzt erst recht, wir müssen klare Kante gegen die AfD, gegen die Linke zeigen, um eben nicht noch mehr Leute an die AfD zu verlieren, so rum. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man es so macht wie in Thüringen. Ne, man lässt diesen Unvereinbarkeitsbeschluss einfach. Vielleicht erfindet man noch einen tollen Namen für die Tolerierung, die man dann hat. Keine Ahnung, was die Sachsen-Anhaltiner dann so aus dem Hut zaubern. Dass man es aber einfach laufen lässt, dass man den Parteitagsbeschluss hat, ihn aber sehenden Auges einfach ignoriert. Und dann heißt das Ding vielleicht Staatsräsons, Vereinbarungsmechanismus, Stabilität, weiß ich nicht was.
Na, da können wir ja nochmal in innere Klausur gehen und vielleicht Vorschläge für Namen machen.
Halt unterbreiten.
Genau, weil das ist ja immer gut, wenn man von außen Sachen kommentiert. Das ist immer gut.
Hat sich immer bewährt, ja, und stabilisiert Demokratie und alles und damit macht man sich auch sehr beliebt.
Genau. Herr Haag, es war wieder sehr schön. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Vielen Dank, dass Sie eingesprungen sind.
Gerne.
Und dann wünschen wir schon mal allen eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir schauen uns nächste Woche nochmal die Haushaltsdebatte im Landtag an und dann wird es eine kleine Weihnachtspause geben. Tschüss.
Schöne Weihnachten.
Thüringen Insider.
Thüringen Insider.
Thüringen Insider.
Thüringen Insider.
Keiner hat gelernt, gar nichts bereut ihr, wenn ihr fremd im eigenen Land seid, warum ist es dann so deutsch hier? Ich halt so wenig. Wie Freud, der Reiter schläft, erst wenn er fällt, wacht er auf. Du rufst, mach mal Lärm und ich schrei, mach mal aus. Denn ich hab keinen Bock, die Masse zu hören. Ich suche noch, um sie zu ertragen, den Bass and then turn. Sie können den Rassismus nicht lassen. Erst wenn man sich selber liebt, kann man andere richtig hassen. Es ist besser, wenn man auf sich Acht gibt. Jesus sagt, lieb deine Feinde, doch erst nicht gerade ein leuchtendes Beispiel für den Erfolg dieser Praxis. Fakt ist, Verfassungsschutz schützt unsere Mörder durch Quellenschutz. Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle und ein Angriff auf den Angreifer ist Selbstschutz. Deutschland, Deutschland, früh im Lichte. Ihr wünscht euch Goethe zurück, damit er für euch dichtet. Doch wenn das nicht geht, dann Hitler, damit das für euch richtet. Deutschland, Deutschland, früh im Lichte.
Erzählt mir nicht, dass Deutschland Flaggenschwingen okay ist, denn jede Art von National Deutschland finde ich eklig.
Und lasst euch Deutschland bleibt lieber allein. So wisst ihr, euer Wir-Gefühl scheint weniger Zeit.
Deutschland geht's gut, Deutschland ist gut. Guck die anderen Länder an, du wirst kein geileres finden. Auf die anderen zu zeigen, um nicht die anderen zu sein. Bleib in, denn es macht weiterhin Sinn. Wer ist heute schuld, es wird sich schon einer finden. Stell dir vor, es ist Krise und keiner geht hin. Täglich Reportagen aus Malle.